Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Im Studio ist Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Galeria, früher Karstadt-Quelle, braucht wieder Geld vom Bund. Und zwar dringend. Wir schauen auf die schwierige Lage von Familien, in denen jemand rund um die Uhr Pflege braucht. In der Türkei gehen für die Unternehmen die Lichter aus, weil Gas fehlt. Und die Luftfahrtbranche interessiert uns. Da geht es zu wie früher auf dem Heiratsmarkt. Einer der Kuppler ist der Chef der italienischen Staatsairline ITA, früher Alitalia. Die ITA sei, anders als ihre schwerfällige Vorgängerin, eine hübsche Braut, die viele Verehrer habe. Er sucht den Besten und Reichsten. Und die deutsche Lufthansa beißt an. Um zu wissen, was wir tun sollen, wollen wir Menschen ja ständig in die Glaskugel gucken. Konjunkturprognosen sind eine Form von Glaskugel, gerade in diesen etwas schwerer berechenbaren Zeiten. Heute Mittag kommt eine weltweite vom Internationalen Währungsfonds. Wir schauen aber erst auf die deutschen Orakel, eines der wichtigsten, der ZEW-Index vergangene Woche, der war ambivalent. Ja, im Moment sieht es nicht so rosig aus, aber in den nächsten paar Monaten, da geht es aufwärts. Gerade ist es trübe, aber überraschend bald wird es wieder gut. Genauso sehen das auch die 9000 Unternehmen, die das IFO-Institut befragt hat. Ralf Schmidberger.
Es macht sich wieder Zuversicht breit in der deutschen Wirtschaft. Zwar beurteilen die vom Münchner IFO-Institut monatlich befragten 9000 Unternehmen die aktuelle Lage etwas schlechter als noch im Dezember angesichts der Corona-Lage und der Lieferprobleme. Die Firmenchefs blicken aber hoffnungsvoller auf das nächste halbe Jahr. Vor allem in der Industrie hat sich die Stimmung deutlich aufgehellt. Zwei Drittel der Betriebe melden zwar immer noch Lieferengpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen, doch die Situation habe sich etwas entspannt, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest. Die Dienstleister, allen voran im Tourismus und Gastgewerbe, richten nach harten Monaten nun alle Blicke auf das Frühjahr und den Sommer, wenn absehbar die Corona-Beschränkungen wegfallen werden, so Fuest. Auch der Einzelhandel setzt nach dem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft darauf, dass die Konsumfreude der Deutschen in den kommenden Monaten zurückkehrt. Im Baugewerbe ist der Geschäftsklimaindex ebenfalls gestiegen. Und apropos steigen, auch die Preise werden wohl weiter anziehen, denn viele befragte Betriebe wollen die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben.
Klaus Rainer Jakisch, das nehmen wir jetzt mit zu Ihnen an die Börse nach Frankfurt. Wie hat sich das denn niedergeschlagen im DAX?
Ja, dieser Blick in die Glaskugel, der hat in der Tat die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt erst einmal gestoppt. Gestern hatte es ja sehr dramatische Verluste gegeben, muss man schon sagen. Und wie gesagt, mittlerweile hat sich die Stimmung etwas aufgehellt. Es gibt eine Gegenbewegung. Der deutsche Aktienindex steht bei 15.092 Punkten. Das sind rund 81 mehr als gestern. Aber nichtsdestotrotz ist die Nervosität weiterhin sehr hoch, denn man schaut natürlich mit Spannung auf die amerikanische Notenbank, die ja heute und morgen tagt, um dann zu entscheiden, ob die Zinswende nun eingeführt wird oder nicht und wie hoch der Zins vermutlich steigen wird. Man geht davon aus, dass diese Zinswende also am Mittwoch dann kommt und das ist dann eben auch eine Zeitenwende. Insgesamt muss man sagen, dass es viele Unternehmen gibt, die ja gestern kräftig unter die Räder kamen, die sich heute wieder erholen können. Dazu sticht insbesondere Siemens Energy heraus. Über 22% Minus in nur zwei Tagen wegen der Probleme bei der Tochter Gamesa. Heute eine Gegenbewegung von rund 5% und so sieht es bei vielen anderen Aktien ebenfalls aus.
Der DAX, der rutscht ja heute Morgen schon so ein bisschen hin und her. Das ist ein krasses Gegenbild zum Stillstand, den es andernorts gibt. Viele Flugzeuge zum Beispiel, die sind so lange außer Betrieb jetzt, dass sich in ihnen Vögel eingenistet haben. Es wird zwar langsam besser, aber warum will in so einer Situation die Lufthansa die italienische Airline ITA kaufen?
Ja, interessante Frage. Und die Lufthansa hat sich dazu auch einen Partner gesucht. Oder besser gesagt, der Partner ist vermutlich der Initiator des ganzen Plans. Es geht um MSC, eine Reederei, die ja italienische Wurzeln hat und in Genf ihren Sitz hat. Hier bekannt vor allem als Kreuzfahrten, aber eben auch die führende Containerreederei der Welt ist. Vor dieser Sendung habe ich Patrick Schuchter von der Union Investment gefragt. Der ist Experte in diesem Sektor. Und ich wollte von ihm wissen, was hinter diesem Plan steckt und ob MSC vor allen Dingen seine Kreuzfahrtschiffe damit füllen will, die ja vor allem erst Italien in See stechen.
glaube, die Pläne sind nicht nur alleine auf die Kreuzfahrtschiffe fokussiert, sondern MSC ist ja ganz nebenbei auch die größte Containerreederei der Welt. Und was jetzt die letzten Monate und Quartale passiert ist, insbesondere seit der Coronavirus ausgebrochen ist, ist natürlich, dass diese Seefracht einen enormen Boom erlebt hatte, da wir als Konsumenten ja vor allem Güter konsumiert haben, da uns der Besuch auf Konzerten oder in Restaurants teilweise verwehrt geblieben ist. Und dementsprechend hat nun MSC natürlich eine prall gefüllte Brieftasche und ist so ein wenig auf der Suche nach passenden Zielen, um dieses Geld für die Zukunft zu investieren. Und da kommt jetzt die ITA vielleicht ganz gelegen, weil es natürlich zum anderen hilft, die Kreuzfahrtschiffe zu füllen und den kreuzfahrtbegeisterten Konsumenten direkt zu der Anlegestelle zu bringen. Auf der anderen Seite offeriert die ITA natürlich aber auch ganz viel Luftfrachtkapazität für das Reedereigeschäft. Das heißt, die MSC bekommt so einen weiteren Fuß in die Türe und kann dem Kunden nicht nur Seefracht offerieren, sondern auch gleichzeitig Güter per Luftfracht von A nach B verschicken, was natürlich sehr attraktiv ist.
Also es geht nicht nur um den Tourismusaspekt, sondern auch um die Fracht. Was bedeutet dieser mögliche Deal denn für die Lufthansa?
Und was für die Lufthansa das Ganze natürlich auf den ersten Blick sehr attraktiv macht, ist, dass MSC aktuell eine sehr dicke Geldtasche hat und die Lufthansa, die ja den Gürtel immer noch etwas enger schnallen muss, da eigentlich ihre Ziele zu recht günstigen Konditionen erreichen kann durch die Hilfe von MSC. Und was sind die Ziele von Lufthansa? Ich glaube, die größten Ziele sind einfach, dass man das sehr attraktive Norditalien-Geschäft absichert will. Das ist ein großer Umsatz- und auch Ertragsbringer für die Lufthansa. Das heißt, man will hier verhindern, dass ein dritter Konkurrent entsteht, der in das Norditalien-Geschäft einsteigt und die Margen eventuell nach unten drückt. Und gleichzeitig will man auch ein bisschen die Kontrolle über den Flughafen in Mailand zu erlangen, damit hier keine Konkurrenz zu durch dem großen Umschlagsplatz der Lufthansa in München entsteht.
Nun hat die Deutsche Airline ja schon seit Jahren immer wieder versucht, auf dem italienischen Markt Fuß zu fassen. Es gab sogar mal eine Lufthansa Italia, aber alle Engagements sind bislang ja eigentlich immer eher gescheitert. Was ist denn jetzt anders an dem neuen Plan?
Die Attraktivität ist, dass die Nachfolgegesellschaft der Alitalia, die ITA, eben deutlich attraktiver mittlerweile ist, als es die Alitalia jeweils war. Man hat nun die Mitarbeiterzahl halbiert, der Gewerkschaftseinfluss und vor allem diese Altlasten sind eigentlich de facto durch die Neugründung der ITA hinfällig geworden und auch die Gehaltsstruktur ist für die Lufthansa sehr, sehr attraktiv, ist sie doch, liegt das Gehaltsniveau bei ITA doch deutlich unter jenem bei Lufthansa.
Nun ist es ja so, dass die Kreuzfahrt und die Luftfahrtbranche durch Corona sehr, sehr schwer gebeutelt sind. Einige Experten glauben, die Boomjahre der Kreuzfahrtschiffe seien auch wegen der Umweltprobleme ohnehin vorbei. Welchen Sinn macht denn dieser Deal unter diesem Aspekt zum gegenwärtigen Zeitpunkt?
Ich glaube, Kreuzfahrttourismus wird uns die nächsten Jahrzehnte weiterhin begleiten. Natürlich ist auch klar, dass es neue Schiffe, neue Technologien, insbesondere im Antrieb und mit deutlich weniger CO2-Ausstoß geben muss. Aber genauso wie es diese Lösungen auf der klassischen Containerreederei-Seite geben wird, wird es diese Lösung auch für die Kreuzfahrtschiffe geben und damit auch möglich sein, Kreuzfahrttourismus nachhaltiger anzubieten. Die Leute haben weiterhin Lust, Kreuzfahrten zu absolvieren und dementsprechend denke ich, dass sich diese Industrie wiederholen wird.
Das sagt Patrick Schuchter, Tourismus- und Luftfahrtexperte bei der Investmentgesellschaft Union Investment. Vielen Dank.
Und Herr Jakisch, was macht das mit dem Kurs der Lufthansa?
Ja, die Anleger sehen diesen Plan schon insgesamt positiv. Der Aktienkurs heute mit einem Plus von rund 1% an der Tafel.
Dann schauen wir noch auf den Euro.
Ja, der Euro, der ist weiter unter Druck, weil natürlich viele den Dollar als sicheren Hafen in Zeiten hoher Inflation sehen und einer Zinswende. Aktuell die Notierung bei $1.1273, ein Viertelcent weniger als gestern. Bei den Anleihen, da gibt es ebenfalls wieder deutliche Kurssteigerungen, die Umlaufrendite deshalb im Minus mit minus 0,21%. Und die Feinunze Gold, sie kostet 1.839 US-Dollar, das sind etwa $4 weniger als gestern.
Danke, Klaus-Rainer Jakisch, für diese Informationen von der Börse. Und damit schauen wir auf ein Stehaufmännchen. Karstadt Kaufhof war schon viele Male angezählt und ist doch immer mit dem Leben davongekommen. Karstadt Kaufhof heißt jetzt Galeria. Schon vor der Pandemie ging es dem Kaufhauskonzern nicht gut. In der Pandemie ist es schlimmer geworden. Auch weil das Online-Geschäft noch nicht so gut läuft. Nach 2 Finanztransfusionen vom Bund im vergangenen Jahr braucht Galeria jetzt schon wieder eine. Mischa Erhardt.
Weitere 240 Millionen Euro an Hilfskrediten könnten für den Warenhauskonzern Galeria fließen. Bereits im Dezember hatte der Finanzvorstand des Unternehmens angekündigt, dass Galeria einen weiteren Staatskredit in Höhe von rund 220 Millionen Euro beantragt hat. Nach Angaben des Handelsblattes wird zu dem neuerlichen Hilfskredit heute eine Entscheidung im Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung fallen. Eine Zusage gilt als wahrscheinlich. Eine Anfrage bei Galeria blieb bis zum Mittag unbeantwortet. Der Stabilisierungsfonds soll Wirtschaft und Unternehmen in der Corona-Pandemie in Notfällen mit Liquidität helfen. Stefan Hertel, Sprecher des Einzelhandelsverbandes HDE.
Viele Einzelhändler stehen ja aufgrund der Corona-Pandemie und der anschließenden Maßnahmen vor ganz schwierigen Situationen. Insofern passt so ein Staatskredit sicherlich auch in das Gesamtbild der Branche. Denn viele Händler stehen angesichts der 2G-Maßnahmen wirklich vor existenziellen Problemen. Es kommen weniger Kunden, die Umsätze schrumpfen.
Das sieht natürlich auch Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Allerdings verwundert es ihn schon, dass Galeria nun schon wieder frisches Geld braucht.
Ich kenne keinen, der außer Galeria jetzt zum zweiten Mal diese Staatshilfe beantragt hat. Insofern ist das unternehmensspezifisch für Galeria. Anders kann ich das nicht deuten.
Bei dem neuen Staatskredit soll es sich um eine stille Beteiligung gegen Auflagen handeln. Der Eigentümer der ehemaligen Warenhäuser Karstadt und Kaufhof, René Benko, soll gleichzeitig einen Eigenbetrag von 15% leisten. Um diesen Punkt hatten sich offenbar die Verhandlungen zwischen der Regierung und dem Unternehmen in den vergangenen Wochen gedreht. Galeria hat in der Pandemie bereits vor einem Jahr Kredite aus dem Stabilisierungsfonds in Höhe von 460 Millionen Euro bekommen. Das geliehene Geld muss der Konzern mit Zinsen in Höhe von 6,5% in den kommenden Jahren zurückzahlen.
Der Kredit, der da beantragt wird, kostet unglaublich viel Geld. Und man muss das einfach mal hochrechnen auf die bereits aufgenommenen 460 Millionen. Da bleibt unterm Strich wegen der Finanzierungskosten auch nicht mehr viel übrig, was investiert werden kann.
Und dabei hatte Galeria erst im Oktober in Frankfurt neue Strategien für die Modernisierung seiner Standorte vorgestellt und dafür hohe Investitionssummen genannt. Der angeschlagene Konzern musste nach Pandemiebeginn 2020 in ein Insolvenzverfahren gehen, bei dem am Ende Lieferanten, Vermieter und andere Gläubiger des Unternehmens auf mehr als 2 Milliarden Euro an Forderungen verzichten mussten.
Ich spreche mittlerweile von einer Insolvenzkaskade. Vielleicht ist das ja das Geschäftsmodell von Galeria in Zukunft, die Insolvenzkaskade.
So Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Fragt sich nur, warum dann wieder Geld fließen soll. Eine solche Entscheidung komme nicht von ungefähr, meint der Handelsexperte. Denn Bundesfinanzminister und Bundeswirtschaftsminister kontrollieren im Kuratorium die RAG-Stiftung. Und die wiederum ist auch beteiligt an der Galeria-Mutterholding Signa.
Und damit wechseln wir das Thema. Wer jemanden zu Hause pflegt, weiß, wie schwer das ist. Oftmals helfen Frauen aus Osteuropa 24 Stunden rund um die Uhr. Die Pflegekräfte brauchen bezahlte Bereitschaftszeiten. Das Bundesarbeitsgericht hat im Sommer sogar gesagt, da gilt der Mindestlohn. Für viele Familien wäre das unbezahlbar. Und dann wiederum bräuchte man eigentlich auch mehrere Pflegekräfte. Familien befürchten, dass nun das System der 24-Stunden-Pflege vor dem Aus steht. Christine Simon und Cecilia Kloppmann haben recherchiert.
Peter Simon aus Dortmund ist 89 Jahre alt. Seit einem Krankenhausaufenthalt braucht er ständige Pflege. Deshalb hat die Familie Maria Torba engagiert. Die Polin wohnt mit im Haus des Rentners. Für Peter Simon eine gute Lösung.
Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich in einem Altenheim jetzt schon leben würde. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Es geht ja auch mit den vielen Hilfestellungen.
Es wird geschätzt, dass rund 300.000 Pflegebedürftige in Deutschland die 24-Stunden-Betreuung zu Hause in Anspruch nehmen. Verbände und Experten gehen allerdings davon aus, dass der Großteil über Schwarzarbeit läuft. Doch auch die legalen Modelle, wie etwa bei Familie Simon, wo Maria Torba als Selbstständige arbeitet, sind in Gefahr. Denn die Grenzen zwischen Anwesenheits- und Arbeitszeiten sind bei dieser Art von Pflege fließend. Maria Torba macht den Job seit 15 Jahren und sie hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Wie die Leute sind demenzkrank und in der Nacht sind unruhig, ne? und dass manchmal ein paar Nächte ist ohne Schlafen. Das ist wirklich 24 Stunden.
Das kennt auch Bernadette Petü vom Beratungsnetzwerk Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Sie sagt im ARD-Magazin Fakt:
Ich habe mit Betreuern gesprochen, die alle 2 Stunden in der Nacht aufstehen mussten. Wir stellen daher in der Beratung fest, dass fast alle in Deutschland existierenden Beschäftigungsmodelle der häuslichen Betreuung auf der Ausbeutung von osteuropäischen Betreuerinnen geregelt ist.
Im Sommer 2021 nun urteilte das Bundesarbeitsgericht nach einer Klage, dass auch für die nächtliche Bereitschaft Mindestlohn gezahlt werden muss. Das wiederum würde die 24-Stunden-Pflege für viele unbezahlbar machen. Nachdem die gesetzlichen Rahmenbedingungen jahrelang nicht angepasst wurden, hat man in Berlin jetzt konkrete Vorschläge. Um Rechtssicherheit für die betroffenen Familien zu schaffen, setzt etwa die pflegepolitische Sprecherin der SPD, Heike Behrens, auf das Schweizer Modell.
Dort hat man eben das Modell, die Betreuungskräfte anzustellen, entweder im privaten Haushalt oder bei einer Dienstleistungsagentur. Und die Schweiz hat dafür einen Normarbeitsvertrag erarbeitet, der dann auch die Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeit, Freizeitausgleich, Mindestlohn, Anwendung und eben auch die entsprechenden Zuschläge regelt.
Heißt, es gilt ein gesonderter Arbeitsvertrag für die Branche, der es bezahlbar macht. Der Mindestlohn gilt nicht für die Ruhezeiten. Auch für Frederik Seebohm vom Bundesverband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. ist das eine Option.
Ja, wir müssen unterscheiden zwischen Einsatz in der Nacht und Anwesenheit in der Nacht. Also die Einsätze kann man natürlich definieren und kann man auch leicht feststellen. Aber wenn es erforderlich ist, dass die Betreuungsperson anwesend ist, gilt ebenfalls Mindestlohn. Und zwar für die ganze Zeit der Anwesenheit. Und das haben die Schweizer, ähnlich wie die Franzosen, haben das wegdefiniert. Das kann man tun, ja. Aber ob die Gewerkschaftsseite in Deutschland dazu den Mut hat, werden wir ja dann sehen. Aber nur dann ist überhaupt diese ganze Dienstleistung organisierbar und bezahlbar.
Bisher lehnt der Deutsche Gewerkschaftsbund den Vorschlag, die Anwesenheit nicht mit Mindestlohn zu vergüten, ab. Für Familie Simon in Dortmund wäre das Schweizer Modell noch finanzierbar. Sie würden statt derzeit 2.100 Euro monatlich etwa 2.500 Euro zahlen. Etwa so viel, wie durchschnittlich ein Heimplatz in Nordrhein-Westfalen kostet. Dafür wäre Maria Torba besser versichert und ihre Einsatz- und Ruhezeiten wären geregelter. Gilt der Mindestlohn für die komplette Anwesenheit von Maria, dann müsste die Familie mindestens 9.000 Euro im Monat zahlen und dann nach anderen Optionen suchen.
Mehr zu diesem Thema können Sie heute Abend um 21.45 Uhr in der ARD sehen. Russland ist das größte Land der Welt von der Fläche her. Es hat, wie wir wissen, viele Rohstoffe, aber es spielt ökonomisch weit unter seinen Möglichkeiten. Warum? Unter anderem, weil Korruption verhindert, dass sich die besten Leute mit den besten Ideen durchsetzen. Auch in anderen Ländern ist das ein Riesenproblem. Paul Vorreiter fängt mal mit denen an, in denen es keines ist.
An der Spitze hat sich wenig getan. Dänemark und Neuseeland führen weiterhin die Liste der 180 Staaten an. Auf den ersten Platz dazugesellt hat sich Finnland. Auch dort scheint man die Korruption gut im Griff zu haben. Auf einer Skala von 0 bis 100 erreichen die Spitzenreiter alle einen Wert von 88. Ein Highlight im Index, aber...
Es ist immer noch so, dass 2/3 der untersuchten Länder nicht einmal 50% der erreichbaren 100 Punkte erlangen. Das heißt, sie verharren auf einem sehr niedrigen Antikorruptionsniveau.
So Hartmut Bäumer, der Vorsitzende von Transparency International Deutschland. Und so finden sich am unteren Ende der Skala auch autoritär regierte sowie instabile Länder wie der Südsudan mit 11, Somalia und Syrien mit jeweils 13 Punkten. Der Index zeigt aber auch, eine Zunahme von Korruption lässt sich ebenso in entwickelten Staaten beobachten. Die USA verlieren bereits seit Jahren Punkte im Index und finden sich nur noch auf Rang 27 wieder. Der Korruptionswahrnehmungsindex stützt sich auf die Einschätzungen von Länderexpertinnen und Experten sowie Führungskräften aus der Wirtschaft. Um einen Wahrnehmungsindex handelt es sich deshalb, weil es keine Indikatoren gibt, mit denen das Bestechlichkeitsniveau objektiv und vollständig gemessen werden kann. Oft kommt Korruption nur durch Skandale ans Licht, so wie in Deutschland zuletzt durch die Corona-Maskenaffäre. Transparency International kritisiert in diesem Zusammenhang das Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung als praktisch wirkungslos, da die betroffenen Parlamentarier bislang strafrechtlich nicht belangt werden konnten. Die Organisation begrüßt jedoch, dass die Ampelparteien den Straftatbestand wirksamer ausgestalten wollen.
Wir haben im letzten Jahr erlebt bei der Maskenaffäre, dass selbst Abgeordnete in das grelle Licht der Korruptionsbetrachtung geraten sind. Wir haben auch erlebt, dass die alte Bundesregierung erste Schritte gemacht hat, sowohl was das Lobbyregister angeht, wie auch dass die Abgeordnetengesetze, die verschärft worden sind. Man hat das Problem erkannt, aber es ist längst noch nicht so weit, wie es sein müsste.
Die Korruptionsbekämpfer bescheinigen Deutschland unter Berücksichtigung aller Kriterien weitgehend zu stagnieren. Auch wenn Deutschland international mit 80 von 100 Punkten auf dem 10. Platz mit zu den Spitzenreitern gehört.
Wir haben in den vergangenen Tagen ja oft festgestellt, dass wir in Europa in einem gewissen Maße vom russischen Gas abhängig sind. Die Türkei ist vom Erdgas aus dem Iran abhängig. Und das fließt gerade nicht, weil es Probleme mit einer Pipeline gibt. Die Folge: bei vielen Firmen in der Türkei stehen die Bänder still. Karin Sens.
Die türkische Regierung hat die Strom- und Gasversorgung landesweit in Industriezonen eingeschränkt. Ausgenommen sind Pharmaunternehmen und welche, die in die Fleisch- und Milchproduktion eingebunden sind, teilt die halbstaatliche Erdgas- und Ölpipeline AG Botasch mit. Der Iran hat nach eigenen Angaben technische Probleme an einer Gaspipeline. Aufgrund der Kälte verzögere sich die Reparatur. In vielen Firmen in der Türkei stehen deshalb für mindestens 3 Tage die Bänder still. In der Industriezone von Kütahya, rund 300 Kilometer südlich von Istanbul zum Beispiel, arbeiten nur noch 10 von über 100 Unternehmen und das nicht mit voller Kapazität, berichten türkische Medien. Auch Bursa, rund 150 Kilometer südlich von Istanbul, ist betroffen. Dort produzieren internationale Unternehmen wie beispielsweise Bosch, Fiat und Renault. Der französische Autobauer hat die Produktion nach Medienberichten gleich für 15 Tage eingestellt. Hier kommt dazu, dass Mikrochips fehlen. Ein Wirtschaftsvertreter fürchtet um die Wettbewerbsfähigkeit der türkischen Automobilindustrie. Die Türkei kämpft aktuell schon mit einer Währungs- und Wirtschaftskrise und einer historisch hohen Inflation. Zur Jahreswende stiegen beispielsweise die Strompreise um bis zu 125%.
Und in den Wirtschaftskommentaren der Zeitungen geht es heute um den Mindestlohn. Der soll nach den Plänen der Regierung am 1. Oktober angehoben werden auf 12 Euro.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Die von Arbeitsminister Heil geplante Anhebung setzt krisengeplagte Gastwirte und Einzelhändler einer gewaltigen neuen Belastungsprobe aus, als ob diese mit den Pandemiefolgen nicht schon hart zu kämpfen hätten. Damit aber nicht genug. Nebenbei wird daraus nun eine Prüfung für den politischen Zusammenhalt der Ampel. In den Koalitionsverhandlungen hatten sich SPD und Grüne das Ja der FDP zum höheren Mindestlohn gesichert, indem sie im Gegenzug eine Anhebung der Verdienstgrenze für Minijobs zugestanden. Doch in Heils mit Spannung erwartetem Gesetzentwurf findet sich hiervon nun nichts. Die Nürnberger Zeitung meint: Den Menschen, die von einem höheren Mindestlohn profitieren sollen, sind die avisierten 12 Euro pro Stunde ab 1. Oktober zu gönnen. Doch die möglichen negativen Folgen müssen auch bedacht werden. 12 statt 9,82 Euro pro Stunde heute, das sind über 20% mehr für viele Millionen Arbeitnehmer. Flächendeckend und schlagartig höhere Einkommen bedeuten aber auch höhere Preise. Weiteres Thema ist die Entscheidung von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck, die derzeitige Förderung der staatlichen KfW für energieeffiziente Gebäude zunächst zu stoppen. Dazu bemerkt die Rheinzeitung aus Koblenz: Mit seinem rabiaten Vorgehen erreicht Habeck das Gegenteil dessen, was eigentlich sein Ziel ist. Sollte die KfW-Säule tatsächlich wegbrechen, werden Bauwillige ans große Streichen gehen. Alles, was teuer ist, aber Energie sparen würde, fällt dann eben weg, damit die Finanzierung trotzdem hinhaut. Selbst wenn das Ministerium doch noch einen Rückzieher macht, hat es dauerhaften Schaden angerichtet. Die Süddeutsche Zeitung spricht von einem Desaster mit Ansage. Und das für alle Beteiligten. Für die Antragsteller, die nun womöglich nicht mehr in den Genuss einer Förderung kommen, die Tausende vor ihnen erhalten haben. Für die neue Bundesregierung, die als eine ihrer ersten Amtshandlungen in Sachen Klimaschutz das Vertrauen in staatliche Zusagen erschüttert. Und für all jene, die ältere Gebäude energetisch sanieren wollten, aber nun mit in den Strudel des Förderstopps geraten. Mag sein, dass der Regierung angesichts der vielen Anträge nichts blieb als die Reißleine, aber die Folgen reichen weit.
Soweit die Wirtschaftspresse. Damit verabschiedet sich das Team von Wirtschaft am Mittag. Am Mikrofon war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.